Deutschlandfunk, eine Welt.
Heute mit Andreas Noll im Studio. Herzlich willkommen. Jahrzehntelang hatte sich Japan Flüchtlingen gegenüber weitgehend abgeschottet. Der Ukraine-Krieg sorgt jetzt für ein Umsteuern der Regierung, unser erstes Thema. Wir sprechen in dieser Sendung auch über den schwierigen Spagat der indischen Führung im Ukraine-Krieg, warum die Regierung in Neu-Delhi es ablehnt, auf Distanz zu Moskau zu gehen. Dann berichten wir über Hilferufe aus dem Inneren der Ortega-Diktatur in Nicaragua. Und wir berichten über die Debatte über Entkolonialisierung von Entwicklungshilfe am Beispiel Ugandas. Nach der Niederlage im Zweiten Weltkrieg hat sich Japan in eine pazifistische Gesellschaft verwandelt. Dieser Schritt war allerdings nicht verbunden mit einer Öffnung des Landes für diejenigen auf der Welt, die unter Flucht und Vertreibung leiden. In den vergangenen 40 Jahren hat Japan weniger als 900 Flüchtlinge ins Land gelassen, so wenig wie kein weiterer westlicher Staat. Im Ukraine-Krieg allerdings steuert die Regierung in Tokio nun um. Es gäbe ein japanisches Sprichwort, so Regierungschef Fumio Kishida, dass man sich in Zeiten der Not gegenseitig helfen solle. Seine Regierung habe daher beschlossen, Flüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen. Damit reagiert die Führung auch auf eine Welle der Solidarität mit der Ukraine in der japanischen Gesellschaft. Rund 150.000 Japaner haben bisher umgerechnet 34 Millionen Euro auf ein Spendenkonto der Botschaft der Ukraine in Japan eingezahlt. Katrin Erdmann über japanische Hilfsbereitschaft und das Thema wirtschaftliche Interessen.
Ein ukrainisches Spendenkonzert in Tokio. In Japan leben nur knapp 2000 Menschen aus der Ukraine. Zunächst durften nur Angehörige und Bekannte einreisen, seit kurzem auch andere Geflüchtete. Am Flughafen Narita von Tokio. Die Ukrainerin Natalia wartet auf ihre Mutter. Mit dabei ist der japanische TV-Sender ANN. Ich war in den letzten Wochen sehr traurig und habe jeden Tag geweint. Ich dachte, ich würde meine Mutter nie wiedersehen. Doch dann geht die Tür auf, Natalia reißt die Arme hoch, winkt und hält ihre Mutter schließlich lange in den Armen. Es ist traurig, meine Mutter nur deshalb wiederzusehen, weil sie vor dem Krieg flüchten musste. Ich bin auch besorgt, was da noch auf uns zukommt. Natalia streicht ihrer Mutter unentwegt über die kurzen Haare. Der laufen Tränen übers Gesicht. Sie bedankt sich gerührt mit einem Arigato. Bisher sind nicht einmal 200 Geflüchtete aus der Ukraine in Japan angekommen. Dennoch bemerkt Sayaka Kangolone Watanabe von der Hilfsorganisation Welji: Mit Regierungschef Kishida sehen wir hier eine große Veränderung. Schon allein dadurch, dass sich das Land bereit erklärt hat, Geflüchtete aufzunehmen. Wir haben das nie zuvor von einem Politiker gehört. In der Bevölkerung gibt es dazu verschiedene Ansichten. Die 19-jährige Aki meint: Die Menschen in der Ukraine befinden sich in einer schwierigen Situation. Japan sollte tun, was es kann und auch Flüchtlinge aufnehmen. Die 60-jährige Yoshimi hingegen sagt: Wir sollten Flüchtlinge nur im Rahmen unserer Möglichkeiten reinlassen. Japan ist darauf nicht richtig vorbereitet. Die Nichtregierungsorganisation Welji hat eine Petition gestartet, um die Einreise aus der Ukraine zu erleichtern. Bisher haben 60.000 Menschen unterschrieben. Das ist viel für japanische Verhältnisse. Die Solidarität in der Bevölkerung sei groß. Einerseits. Andererseits, so Welji-Mitarbeiterin Watanabe: Viele Leute haben Zweifel, ob mit ihren Spendengeldern nicht Waffen gekauft werden. Eine Sorge, die auch diesen Studenten umtreibt.
Wenn wir das Geld spenden, besteht die Möglichkeit, dass es für den Krieg verwendet wird, was den Krieg verlängern und mehr Schaden anrichten könnte. Wenn ich spenden würde, dann für den Wiederaufbau nach dem Krieg.
Die 65-jährige Sachiko denkt anders. Ich habe eine kleine Summe an die UN gespendet. Nur nachdenken hilft nicht. Wir müssen selbst etwas gegen diese Situation tun. Das Schlimmste ist das Desinteresse. Die Organisation Welji hilft Geflüchteten auch dabei, einen Job zu finden. Seit Kriegsausbruch hätten sich viele Arbeitgeber gemeldet. Allerdings sagt Mitarbeiterin Nana Yamamoto. Die meisten davon suchten Fabrikarbeiter. Jobs, die bisher häufig Vietnamesen und Chinesen übernommen haben, die aber wegen diverser Einreisebeschränkungen fehlen. Die Nichtregierungsorganisation hofft, dass Unternehmen auch stärker das Potenzial der Kriegsflüchtlinge sehen. So groß das Mitleid für die einen, so sehr erleben andere Ablehnung. So berichtet ein russisches Restaurant auf Nachfrage von Beschimpfungen und weniger Kunden. Das Verhältnis zu Russland hat sich merklich abgekühlt, seitdem sich Japan hinter die westliche Sanktionspolitik gestellt hat. Auch viele japanische Unternehmen haben ihre Geschäfte auf Eis gelegt. Zurückhaltung gibt es jedoch beim Öl- und Gasprojekt auf der russischen Insel Sachalin. Der amerikanische Exxon-Konzern hat sich dort längst zurückgezogen. Beteiligt sind jedoch auch die japanischen Handelshäuser Mitsui und Mitsubishi sowie die japanische Regierung.
Soweit ich es sehe, sind alle Seiten in Japan der Ansicht, dass sie ihre Anteile auch behalten wollen. Denn sie denken, dass sonst China diese Anteile kauft und das würde Russland dann überhaupt nicht treffen.
Sagt Taisuke Abiro von der Sasakawa-Stiftung und Tom O'Sullivan, Gründer der Matthios Energieberatungsfirma, stimmt ihm im Club ausländischer Journalistinnen und Journalisten in Tokio zu. Er listet auf: 5% seines Ölbedarfs und 9% seines Flüssiggasbedarfs deckt Japan durch russische Importe ab. Hinzu kommen 15% der Kohle für Kraftwerke.
Was die Kohle betrifft, so ist Russland die Nummer 2 für Japans Importe. Die Abhängigkeit ist also enorm.
Jede Handlung will also wohl überlegt sein, meint auch Yuri Hamber von der gleichnamigen Forschungsgruppe, der früher für Bloomberg aus Moskau über die Energiemärkte berichtete.
Wenn sich Japan vollständig von der russischen Kohle zurückziehen würde und dies über andere Quellen beziehen müsste, würde dies Extrakosten von mindestens 1 Milliarde Euro bedeuten. Das ist keine fürchterlich große Summe, aber auch keine ganz kleine.
Flüssiggas sei ein sehr sensibler Fall, so Hamber weiter. Es mache zwar keinen so großen Anteil aus, aber die Stadt Hiroshima, aus der zufällig Japans Regierungschef Kishida stammt, bezieht 50% ihres Stroms aus den russischen Quellen. Für die dortige Schwerindustrie wäre das also ein ziemliches Problem. Generell stellt Hamba die Frage, ob es der richtige Weg sei, alle Energieimporte zu stoppen. Würde Russland dann kurzfristig den Krieg beenden? Das sei eine schöne Wunschvorstellung, dürfte aber wohl kaum geschehen, meint der Energieexperte.
An den westlichen Sanktionen gegen Russland hat sich Japan beteiligt, doch die energiepolitische Abhängigkeit von Moskau bleibt auch in Japan eine große Herausforderung. Katrin Erdmann berichtete aus Tokio. Der Krieg in der Ukraine hat die beiden großen Machtblöcke deutlich hervortreten lassen. Der Westen mit seinen Verbündeten auf der einen Seite, China und Russland auf der anderen. Beide Seiten sammeln Verbündete. Kaum einem Land fällt es in diesem Zusammenhang so schwer, Position zu beziehen wie Indien. Ob im UN-Sicherheitsrat, in der UN-Vollversammlung, im UN-Menschenrechtsrat oder bei der Internationalen Atomenergiebehörde. Wann immer eine Resolution Russland verurteilen sollte, hat Indien sich enthalten. Mehr als ein Aufruf zu einem sofortigen Waffenstillstand und Verhandlungen, wie sie der indische Außenminister nach einem Gespräch mit seinem chinesischen Amtskollegen gestern forderte, ist von Indien nicht zu erwarten. Der indische Außenminister Jaishankar gestern auf einer Pressekonferenz. Über die indische Haltung im Ukraine-Krieg habe ich vor der Sendung mit unserer Delhi-Korrespondentin Silke Dietrich gesprochen und sie zunächst gefragt, wie dieser politische Seiltanz in der Bevölkerung ankommt.
Das ist sehr unterschiedlich. Also es gibt durchaus viele, die dafür Verständnis haben. Ich habe Umfragen gemacht auf der Straße und war selber sehr überrascht, wie sehr die Leute doch tatsächlich gegen die NATO sind und gesagt haben, dass sie zu weit in den Osten vorgerückt seien. Dann war ich auf einer Demonstration, da wurde auch gerufen, nieder mit der NATO. Es ist schon die einhellige Meinung bei vielen, dass sie den Krieg nicht gutheißen. Das sagt ja sogar auch die indische Regierung. Aber es gibt kaum Stimmen, die sagen, man müsse sich jetzt komplett von Russland abwenden. Dafür sind die Beziehungen einfach viel zu eng und zu gut. Aber es gibt schon Stimmen, die da jetzt so ein bisschen unterscheiden und sagen, zumindest müsse man zwischen Putin und Russland unterscheiden und könnte Putin nicht mehr unterstützen.
Sie sagen enge und gute Beziehungen zu Russland. Welche Rolle spielen hier historische Gründe, wenn man an Indiens Politik der Blockfreiheit denkt oder auch an die Unterstützung Indiens durch Moskau im Unabhängigkeitskrieg in Bangladesch 1971 zum Beispiel?
Ganz viel. Also das spielt eine ganz entscheidende Rolle. Indien hat jahrzehntelange freundschaftliche Beziehungen zur Sowjetunion gehabt und dann eben auch zu Russland. Ganz entscheidend ist, was Sie eben gerade schon angesprochen haben, der Krieg zwischen Pakistan und Indien Anfang der 70er Jahre. Da ging es ja um das heutige Bangladesch, das damals Ostpakistan war und dann unabhängig werden wollte. Und damals haben die USA mit Waffen und Geld Pakistan unterstützt, den größten Erzfeind Indiens. Und Indien hatte eben Unterstützung aus der Sowjetunion erhalten. Also diese historisch gewachsenen Beziehungen sind enorm wichtig für Indien. Aber es spielt eben auch eine große Rolle, dass Indien militärisch so abhängig ist von Russland.
Wie stark ist diese Abhängigkeit, sagen wir mal, wirtschaftlich und sicherheitspolitisch?
Ich würde da ein bisschen unterscheiden zwischen wirtschaftlich und militärisch, weil wirtschaftlich gesehen ist Indien definitiv mehr von den USA und dem Westen abhängig. Aber militärisch ist es schon so, dass man fast sagen kann, 70-80% der indischen Armee ist ausgestattet wirklich mit russischem Material. Es ist ein bisschen weniger geworden in den letzten Jahren. Die haben durchaus auch aus dem Westen dann Waffen gekauft. Und man kann es auch nicht einfach so schnell umstellen. Ich habe mit vielen Rüstungsexperten gesprochen und die meinten, die ganze indische Armee ist eigentlich auf russische Waffen eingestellt. Von daher sind die da wahnsinnig abhängig von Russland.
Und das gilt tatsächlich bis heute, bis in die Gegenwart?
Definitiv. Also es hat sich ein bisschen gelockert. Es hat sich auch wirtschaftlich ein bisschen gelockert seit den 90er Jahren. Also Indien hat da sich dann auch irgendwann überlegt, dass sie nicht nur einseitig sich da auf Russland so stützen können. Aber es macht den absoluten Hauptteil aus der Armee. Und das ist für Indien einfach so wichtig, weil Indien sich ständig aufrüstet gegen den Erzfeind Pakistan auf der anderen Seite und in den letzten Jahren vermehrt gegen diesen Riesen China auch ja eine Grenze zu Indien. Da hat es in den letzten 2 Jahren heftige Auseinandersetzungen gegeben. Auf beiden Seiten sind Soldaten dabei auch gestorben. Und für Indien ist es sehr, sehr wichtig, sich weiterhin aufzurüsten.
Was lässt sich zu dem Verhältnis zwischen dem Spitzenpersonal sagen? Welchen Zugang hat Indiens Ministerpräsident Modi zu Putin?
Einen sehr guten. Also die haben sich in den letzten Jahren, Narendra Modi ist jetzt seit 2014 hier an der Macht, schon fast 20 Mal getroffen. Beim letzten Treffen, das war im Dezember hier in Neu-Delhi, da ist Putin hier hingekommen. Da gab es sehr warme Umarmungen. Beides sind so, ja, schon Nationalisten. Beide sehen ihr jeweils eigenes Land als rechtmäßig größer an, als es de facto ist und unterstützen sich auch dabei. Beide mögen keine Einmischung darüber von außen. Und beide regieren gerne mit harter Hand. Da treffen sich schon, man kann es fast sagen, so 2 Machos, die sich auf der Ebene wirklich gut verstehen.
Sie haben das gerade schon angedeutet. Indien sucht mittlerweile seit vielen Jahren auch die Nähe zu den USA. Seit 2005 hat man Zugang zu amerikanischer ziviler Nukleartechnologie. Wie gut lässt sich diese Offenheit zu beiden Seiten, also zu Washington und Moskau, jetzt noch durchhalten aus Ihrer Sicht?
Ich sehe das als sehr schwierig an, nehme ich mal kurz die Position der indischen Regierung. Die würden das, glaube ich, am liebsten einfach so weitertreiben, weil sie einfach zu abhängig sind von beiden Seiten. Also die fühlen sich im Moment, glaube ich, ganz wohl in der Position, beide Seiten zu haben und auf die angewiesen zu sein, vermutmaßlich nicht, aber dass sie eben gute Beziehungen zu beiden Seiten haben. Es ist ganz schwierig für Indien, sich für eine Seite zu entscheiden. Da könnte der Druck natürlich größer werden. Gerade aktuell ist im Raume, dass Indien einen neuen Deal mit Russland beschließt und da geht es um Öl. Also Russland bietet gerade Öl zu Discounterpreisen an. Das ist nur sehr wenig, was Indien da kaufen will, aber das ist natürlich aus Sicht des Westens gerade keine gute Aktion, dass Indien da auf dem Vormarsch ist, wenn alle anderen versuchen, gerade andere Deals abzuschließen. Und da könnte es natürlich sein, dass der Druck von beiden Seiten größer wird. Das ist ein wahnsinniger Balanceakt, den Indien hier macht, auf einem sehr dünnen Drahtseil. Also das wird immer schwieriger, aber wenn es nach der indischen Regierung geht, würden sie, glaube ich, auf jeden Fall versuchen, die Balance zu halten, statt sich auf eine Seite zu schlagen.
Die Balance zu halten, sagen Sie, sehen Sie denn Anhaltspunkte dafür, dass Indien sein Verhältnis zu Russland überprüfen oder sogar korrigieren, also korrigieren im Hinblick auf ein besseres Verhältnis zum Westen könnte?
Ich glaube es im Moment nicht. Also da gibt es viele Kommentatoren, die sagen, spätestens jetzt, weil Indien natürlich auch den Krieg verurteilt, das nicht offiziell tut, aber es wohl auch Putin gegenüber schon mehrfach geäußert hat, dass es besser sei, das auf diplomatischem Wege zu lösen. Aber die Abhängigkeit von Russland ist noch zu groß, aber es wäre auch eine zu große Gefahr, jetzt zu sagen, sich komplett von Russland loszulösen. Es gibt ja noch das große Problem China, was ich eben angedeutet habe. Da scheint ja auch ein Schulterschluss Russland-China jetzt möglich zu sein. Und wenn Indien dann diesen Riesengegner hätte, vertraut das Land nicht darauf, dass die USA dann hier in Südasien zur Hilfe eilen könnten und dann stünde Indien ziemlich alleine da. Deswegen sind die in einer wahnsinnigen Zwickmühle und ich glaube tatsächlich, sie werden es versuchen, das so lange hinauszuzögern, wie es nur geht, bevor sie sich dann einer Seite zuschlagen.
Soweit die Einschätzungen von unserer Indien-Korrespondentin Silke Dietrich. Zu den wenigen verbliebenen Verbündeten von Russlands Präsident Wladimir Putin zählt der Machthaber Nicaraguas Daniel Ortega, ein Politiker, der vor Jahrzehnten einmal eine Symbolfigur für den revolutionären Aufbruch war. Heute regiert der Autokrat das Land mit harter Hand. Gerade erst hat Ortega den Kampf gegen Nichtregierungsorganisationen noch einmal verschärft. Oppositionelle müssen um ihr Leben fürchten. Mehr als 170.000 Menschen haben Nicaragua in den vergangenen Jahren verlassen. Viele von ihnen sind ins Nachbarland Costa Rica geflohen. Ortegas Regierung wird immer stärker zu einem Problem für die ganze Region. Das hat nun sogar Nicaraguas Botschafter bei der Organisation amerikanischer Staaten eingestanden und sich mit einer überraschend deutlichen Kritik zu Wort gemeldet. Anne Demmer über einen Hilferuf an das Ausland.
Tomo la palabra el día de hoy en nombre de más de 177 presos.
Ich erhebe meine Stimme im Namen von mehr als 177 politischen Gefangenen und mehr als 350 Menschen, die seit 2018 ihr Leben verloren haben. Es ist nicht leicht, die Diktatur in seinem Land anzuprangern, aber zu schweigen und das Unhaltbare zu verteidigen, ist unmöglich. Mit diesen Worten wendete sich Nicaraguas Botschafter bei der Organisation amerikanischer Staaten, Arturo McFields, in einer Videoschalte an den permanenten Rat der OAS. Er war erst im Herbst letzten Jahres von der Regierung des autoritär regierenden Präsidenten Daniel Ortega als langjähriger loyaler Vertreter des Regimes ernannt worden. Nach den Studentenprotesten im Jahr 2018, bei denen laut Menschenrechtlern mehr als 350 Menschen ums Leben gekommen sind, geht Daniel Ortega immer repressiver gegen seine Gegner vor. Seit Februar laufen die Prozesse gegen seine politischen Opponenten hinter verschlossenen Türen, in dem schon seit der Somoza-Diktatur berüchtigten Gefängnis El Chipote. Menschen, die dort rauskommen, berichten von Folter, ausgerissenen Fingernägeln, sexueller Gewalt und Hunger. Vor wenigen Tagen ist die Oppositionspolitikerin Cristiana Chamorro zu einer 8-jährigen Haft verurteilt worden. Sie ist die Tochter der ehemaligen Präsidentin Violeta Chamorro und galt bei den Wahlen im letzten November als aussichtsreichste Kandidatin und Herausforderin von Ortega. Auch die wohl bekannteste Kämpferin der Revolution und ehemalige Weggefährtin von Daniel Ortega, Dora Maria Telles, wurde zu 8 Jahren Haft verurteilt. Ihr, wie vielen anderen, wird Verschwörung zur Untergrabung der nationalen Integrität vorgeworfen. Im Vorfeld der Wahlen hatte Ortega seine Gegner mit dutzenden Verhaftungen regelrecht ausgeschaltet. Ingrid Wehr von der Heinrich-Böll-Stiftung beobachtet diese Entwicklung mit Sorge.
Wir haben es mit einem Regime zu tun, das die Menschenrechte täglich mit Füßen tritt, kritische Stimmen über Jahre ins Gefängnis bringt. Nicaragua stellt einen eklatanten Fall von kontinuierlichen Menschenrechtsverletzungen dar, in denen die internationale Gemeinschaft bisher wenig die Stimme erhoben hat, wo es aber notwendig ist, darauf hinzuweisen.
Das Centro Humboldt, eine langjährige Partnerorganisation der Heinrich-Böll-Stiftung, wurde, genau wie 24 weitere Bürgerrechts- und Nichtregierungsorganisationen, diese Woche für illegal erklärt. Die Organisation unterstützt Gemeinden, die von den Folgen des Klimawandels betroffen sind, und ist eine wichtige Stimme für Zentralamerika in internationalen Foren für Klimaschutz.
Das Hauptargument ist, das Centro sei seinen Berichtspflichten nicht nachgekommen. Weil zu argumentieren, dass die Aktivitäten des Centro Humboldts subversiver Art gegen Nicaragua sind, kann man nun nicht sagen, da die Hauptaktivitäten ja gerichtet waren auf Projekte, die versuchen, den Klimawandel abzumildern, die Bevölkerung auf Krisensituationen wie Hurricanes vorzubereiten.
Seit 2018 wurden insgesamt mehr als 130 NGOs und Stiftungen die juristische Grundlage entzogen, die sich vor allem im Bereich Menschenrechte, Demokratiebildung und Umweltschutz engagieren. Das Gesetz zur Regulierung ausländischer Agenten hatte bereits zuvor die Arbeit von Organisationen, die aus dem Ausland Geld erhalten, praktisch unmöglich gemacht. Dass der OAS-Botschafter so deutlich die Stimme erhoben hat, wird von vielen Vertretern der Opposition als mutiger Schritt betrachtet. Auf seine Kritik reagierte die Regierung prompt. In einer Mitteilung hieß es, dass sie McFeels nicht als diplomatischen Vertreter anerkenne. In seiner Rede von der OAS betonte er, dass er natürlich Angst habe um sich und seine Familie. Dennoch. Auch wenn es aussieht, als ob alles verloren ist und die Aussichten so trübe sind wie heute, habe ich trotz allem Hoffnung. Die Menschen innerhalb und außerhalb der Regierung sind müde.
Nicaraguas Diktator Daniel Ortega führt einen brutalen Kampf gegen Andersdenkende. Aus dem eigenen Lager wächst nun aber die Kritik an dem einstigen Revolutionär. Anne Demmer berichtete. Anmaßend und naiv, so erleben afrikanische Gesellschaften häufig Entwicklungshilfe, wenn sie aus dem Westen kommt. Nach dem Motto, wir zeigen euch mal, wie das geht. Der Widerstand gegen diese Form der staatlich oder privat organisierten Unterstützung aus dem Ausland zieht indes mittlerweile größere Kreise. In Uganda haben junge Frauen und Männer die Initiative No White Saviors unter der Leitung einer Sozialarbeiterin gegründet. Die Gruppe will zeigen, wie Helfen richtig funktioniert und die ugandische Gesellschaft emanzipieren von selbsternannten westlichen Rettern. Unsere Ostafrika-Korrespondentin Antje Diekans hat den Initiatoren zugehört.
Als Olivia Alasso ein Kind war, musste sie so oft weiße Besucher begrüßen. Sie wuchs in Jinja auf, einer Stadt am Viktoriasee in Uganda. Hier gibt es viele Hilfsorganisationen oder auch Touristen, die während ihres Urlaubs Gutes tun wollen.
In most cases, Meist besuchten sie uns in der Schule. Wir haben nie richtig verstanden, warum, aber wir mussten dann für sie singen und klatschen. Schon damals fand Olivia Lasso diese erzwungenen Aufführungen falsch, mit denen die Kinder sich für ein paar mitgebrachte Schulhefte oder Stifte bedanken sollten. Als noch viel schlimmer sieht sie es heute an, wenn Weiße in Kinderheime gehen, dort Babys auf den Arm nehmen und für Fotos posieren. In ihren eigenen Ländern könnten sie solche Bilder nicht machen. Sie haben nicht das Recht dazu. Aber wenn sie nach Afrika kommen, empfinden sie es als ganz normal. Warum muss das normal sein, dass afrikanische Kinder Attraktionen für Touristen sind? Die Mitdreißigerin ist eine der Gründerinnen von No White Saviors, keine weißen Retter. Ziel des Teams, deutlich machen, wie falsch Hilfe auf dem afrikanischen Kontinent oft angegangen wird. Olivia Lasso erlebte das selbst, als sie als Sozialarbeiterin bei verschiedenen Organisationen beschäftigt war. Die Macht, Entscheidungen zu treffen, hatten die Ausländer. Ich kannte als Sozialarbeiterin die Gemeinschaften gut, um die ich mich gekümmert habe. Aber dann schrieb mir jemand von außerhalb vor, was ich machen sollte. Das ist doch nicht richtig. Oft entscheide die Hautfarbe darüber, ob jemand als kompetent angesehen werde. Das könne sogar tödliche Folgen haben, meint Olivia Alasso. Als Beispiel nennt sie den Fall einer Missionarin aus den USA, die in Jinja unterernährte Kinder behandelt haben soll, ohne die entsprechende Ausbildung zu haben. Einige davon seien gestorben, weil niemand das Vorgehen der Frau in Frage gestellt habe. So etwas will die Organisation No White Saviors verhindern und ein Umdenken vorantreiben. Ein Mittel, um ein großes Publikum zu erreichen, ist ein regelmäßiger Podcast.
Welcome to the No White Saviors Podcast.
If you're not uncomfortable, you're not listening.
Wenn du dich nicht unbehaglich fühlst, hörst du nicht richtig zu, heißt es da. Die Diskussionen drehen sich darum, wie Hilfe entkolonialisiert werden kann. Denn bisher orientiere sich das System an alten Machtstrukturen, meint Olivia Alasso. Die Helferindustrie in Afrika ist für Weiße ein blühendes Geschäft. Sie sacken hier Gehälter ein, die sie zu Hause nie bekommen hätten. Sie haben alle möglichen Privilegien, schicke Häuser, Dienstwagen, Extrazahlungen. Aber wer macht die ganze Arbeit und schreibt die Berichte? Das seien vor allem die einheimischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die weitaus schlechter bezahlt würden. No White Saviors arbeitet mit verschiedenen ugandischen Organisationen zusammen, unterstützt sie zum Beispiel dabei, Gelder aufzutreiben. Wir wollen zeigen, dass Uganda selbst führen können. Sie wissen am besten, was gebraucht wird. Eine der Organisationen heißt Faces Up. Sie will Kindern und Jugendlichen in Uganda zu einer besseren Bildung verhelfen. Sie versteigern Bilder, die von Kindern gemalt wurden. Mit dem Erlös zahlen sie dann die Schulgebühren. No White Saviors hat neben Olivia Alasso noch eine andere Gründerin, Kelsey Nielsen. Eine weiße US-Amerikanerin. Sie kam einst als Sozialarbeiterin nach Uganda und bezeichnet sich jetzt als weiße Retterin in der Lernphase. Du beschäftigst dich mit den Themen und hoffst, dass du selbst irgendwann nur noch ein kleiner Teil des Problems bist. So sollte bewusster Antirassismus aussehen. Ich bin ein besserer Mensch, seit ich Olivia kenne. Gemeinsam wollen sie die Organisation weiterentwickeln, immer nach einem Motto, das auch bei jedem Podcast ganz am Anfang steht.
We never say no white people, we just know you shouldn't be the hero of our story.
Frei übersetzt, wir wollen Weiße nicht ausschließen, ihr sollt nur nicht die Helden unserer Geschichte sein.
Die Entkolonialisierung von Entwicklungshilfe in Ostafrika, Antje Diekans über die Initiative No White Saviors. Bis hierhin am Mikrofon war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.